Wir beten jetzt, Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also heute geht es um die zweite der sogenannten Kardinaltugenden, nämlich die Gerechtigkeit. Der Katechismus sagt über die Gerechtigkeit Folgendes: Die Gerechtigkeit als sittliche Tugend ist der beständige, feste Wille, Gott und dem Nächsten das zu geben, was ihnen gebührt. Die Gerechtigkeit gegenüber Gott nennt man Tugend der Gottesverehrung, Virtus Religionis. Gerechtigkeit gegenüber Menschen ordnet darauf hin, die Rechte eines jeden zu achten und in den menschlichen Beziehungen jene Harmonie herzustellen, welche die Rechtschaffenheit gegenüber den Personen und dem Gemeinwohl fördert. Der gerechte Mensch, von dem in der Heiligen Schrift oft gesprochen wird, zeichnet sich durch die ständige Geradheit seines Denkens und die Richtigkeit seines Verhaltens gegenüber dem Nächsten aus. Du sollst weder für einen geringen noch für den großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deinen Stammesgenossen richten, steht in Levitikus 19,15. Ihr Herren, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Kolosserbrief 4,1. Wenn man von Gerechtigkeit spricht, dann sollte man eigentlich bei dem beginnen, wie das in der Bibel, vor allem im Alten Testament, verwendet worden ist, dieser Begriff, nämlich ein bisschen anders, als wir ihn heute verwenden. Dort hat man vor allem gesagt, dass Gott gerecht ist, aber eher in dem Sinn, dass er gut ist, dass er heilig ist. Das ist das Wesentliche, was man von Gott ausgesagt hat, gerecht sozusagen im Sinne, als Synonym fast für die Heiligkeit Gottes, das Gutsein. Und das ist eine schon zum Beispiel wesentliche Unterscheidung zum Gottesbild, das es im Islam gibt. Im Islam hat mir mal jemand, ein Moslem, erklärt, und das habe ich öfter schon bestätigt gehört, geht man nicht automatisch davon aus, dass Gott immer gut handelt oder liebevoll handelt, weil Gott kann gut oder böses tun, er ist Gott, er kann machen, wie er will. Ja? Gott ist allmächtig und nichts gebunden. Wir glauben an Gott, der gut ist und nur gut sein kann, weil das dann sonst seinem Wesen widerspräche. Und dieses Gutsein Gottes, das hat man gerecht genannt. Ja? Und insofern ist der Gerechte im Alten Testament das, was wir heute eigentlich bezeichnen würden als einen Heiligen, ja, der Gerechte. Man ein bisschen wirkt das noch nach, wenn beispielsweise im Staat Israel die Rede ist von den Gerechten unter den Völkern, die Völker sind sozusagen die Nichtjuden, die Gerechten unter den Völkern, denen werden Bäume gepflanzt in Yad Vashem, das sind diejenigen, die den Juden in der Shoah geholfen haben, dass man sagt, auch unter den Nichtjuden gibt es Gerechte, also eigentlich gute Menschen, heilige Menschen. Ja. Das merkt man, was Juden unter gerecht verstehen. Auch in der Reformation war das ein großes Thema. Was macht uns gerecht? Was rechtfertigt uns? Für Martin Luther war dann das wichtige Thema, nur die Gnade macht uns gerecht, also heilig, führt uns zum Heil. Nach der katholischen Lehre kommt die Gerechtigkeit immer auch vom eigenen Bemühen darum. Natürlich, ohne Gnade könnten wir es nicht, aber ums eigene Bemühen. Aber mir geht es jetzt mehr darum, sozusagen zu umreißen, was eigentlich mit diesem Begriff Gerechtigkeit gemeint ist. Es ist mehr als nur sozusagen, ich wege ab zwischen zwei Dingen, die ich da irgendwie zu verteilen habe oder so. Das ist nur noch ein Aspekt. Gerecht ist etwas sehr Umfassendes. Interessant ist, dass der Katechismus als ersten Punkt anführt, dass Gerechtigkeit eine Tugend ist, ein beständiger, fester Wille, Gott und dem Nächsten das zu geben, was ihnen gebührt. Also es beginnt eigentlich damit, dass ich, wenn ich gerecht sein will, Gott das geben will, was ihm zukommt. Und das ist etwas, was wir oft gar nicht mehr so am Radar haben, nicht einmal als gläubige Menschen, Dinge zu tun, einfach nur deswegen, weil Gott es verdient, dass wir es tun. Wenn wir uns um Heiligkeit bemühen, nicht nur zu tun, weil wir sagen, ich will halt in den Himmel kommen oder mir tut's gut oder sonst etwas oder es hat schöne Auswirkungen auf andere, unsere Gesellschaft wird besser dadurch, sondern Gott hat ein Anrecht darauf, dass ich alles für ihn tue, dass ich versuche, gut zu sein und so weiter. Das ist nur gerecht. Ja? Also auch diesen Aspekt sollten wir wieder so ein bisschen auch in unser Denken zurückholen, dass auch das mit Gerechtigkeit gemeint ist, aber auch gerecht eben dem gegenüber, der ein Anrecht uns gegenüber auf etwas hat, ja, den wir zu beurteilen haben oder so. So wie ein Richter, der zum Beispiel gerecht ist, das ist eben das, was wir dann eigentlich langläufig meinen, der sozusagen das Richtige tut, die Menschen richtig behandelt. Wobei eben auch der vor dem Richter steht, auch gerecht sein kann. Ja, nicht nur der Richter, der urteilt, sondern der vor ihm steht, ist der Gerechte, wenn er das Richtige tut. Diese Gerechtigkeit, das muss man sozusagen in dem Zusammenhang natürlich erwähnen, die haben wir verloren durch die Sünde und die wird uns wieder geschenkt durch Jesus Christus. Er rechtfertigt uns. Und das ist nur, um es ganz kurz zu behandeln, über die Erlösung müsste man natürlich länger sprechen, wie wir wieder gerecht werden, nämlich durch die Erlösungstat Christi, wo Christus als der Gerechte schlechthin das Richtige tut und Gott das, dem Vater das gibt, was ihm gebührt, da ist sozusagen alles wieder richtig. Und in dieses Handeln nimmt uns Christus hinein, wenn wir teilnehmen dürfen an seinem Leben, an seinem Opfer, dann werden auch wir dadurch gerecht. Ja? Das ist unsere Erlösung. Und wenn man sich das anschaut, dann löst sich darin ein Konflikt, der immer wieder aufgekommen ist, nämlich wie kann Gott von uns Gerechtigkeit fordern, dass wir sozusagen wirklich sühnen, zum Beispiel, was wir Böses getan haben, es wieder sozusagen ein Gegengewicht schaffen zu unseren Sünden. Das schaffen wir doch unmöglich. Ja? Warum kann Gott mit uns nicht barmherzig sein? Genau das ist ja geschehen, wenn Gott selbst Mensch wird, dann ist das die barmherzigste Tat, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, wenn Gott selbst unsere Schuld auf sich nimmt. Aber gleichzeitig ist es wirklich gerecht, weil Gott wieder das bekommt, was ihm gebührt. Wenn Christus sich ihm ganz hinschenkt, ist das ein makelloses, gottwürdiges Opfer. An diesem Opfer dürfen wir teilnehmen. Das ist das, was bei der Heiligen Messe gemeint ist, wenn der Priester am Ende der Gabenbereitung spricht, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Ja, dass Christus uns hineinnimmt in dieses gerechte Sein, in das gerechte Tun, aber eben es ist durch und durch barmherzig, weil es ja Gott selbst ist, der es tut, Gott der Mensch geworden ist. In einem Psalm heißt es, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, man könnte es auch sagen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit küssen sich, da vereint sich das wieder. Nicht? Christus erklärt diesen Zustand einmal mit diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das wir alle kennen, wo Arbeiter angeworben werden und den ersten sagt der Besitzer des Weinbergs, ich gebe euch einen Denar für einen Tag Arbeit. Dann geht er zum Mittag wieder auf den Markt und sagt, ich werde euch geben, was recht ist. Und den letzten sagt er, geht auch ihr in meinen Weinberg, warum steht ihr das unnütz herum? Und die gehen auch. Und am Ende kriegen die, die als letzte gekommen sind, einen Denar und die anderen glauben, dass sie mehr bekommen, kriegen aber auch nur einen Denar. Aber da sieht man so ein bisschen diese Spannung. Die einen haben etwas vereinbart, der Vertrag wird eingehalten, nicht? Auf mehr können sie sich berufen. Die letzten, die eigentlich nur noch aus Liebe zu dem Herrn im Weinberg gegangen sind oder die zum Mittag gekommen sind, im Vertrauen auf ihn, kriegen eigentlich viel mehr, als sie sich erarbeitet oder erwirtschaftet hätten durch ihre Arbeit, nicht? Das ist aber gerecht im Sinne Gottes, ja? Weil Gott kann natürlich das zuteilen und auch denen mehr geben, die weniger getan haben. Und das betrifft uns alle. Wir sind ja alle die, die es nicht verdient haben, einen Denar zu bekommen, sondern die es aus der Barmherzigkeit Gottes bekommen, sprich die Erlösung. Das war sozusagen nur mal im großen Zusammenhang. Wenn wir heute von Gerechtigkeit sprechen, dann meinen wir eigentlich meistens soziale Gerechtigkeit. Außer dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Das ist in Wirklichkeit die bessere Erklärung, als dass man sagt, jeder muss völlig identisch behandelt werden. Das ist oft ein großer Irrtum. Jeden das Gleiche, dasselbe zuzuteilen, so wie es der Kommunismus eigentlich zumindest in seiner Vorstellung getan hat, praktisch haben sie es nicht gemacht, ist in Wirklichkeit oft nicht gerecht. Suum cuique heißt auf Lateinisch, jedem das Seine ist das Gerechtere, ja, dass jeder das bekommt, was er für seine Bedürfnisse braucht. Und das ist eine wirkliche soziale Gerechtigkeit, wenn eine Gesellschaft so funktioniert. Mit dieser Gerechtigkeit haben sich natürlich schon die griechischen Philosophen beschäftigt, wobei schon Platon und Aristoteles darin etwas Metaphysisches gesehen haben. Also Metaphysik ist immer das, was über das rein Natürliche hinausgeht. Das Übernatürliche heißt metaphysisch eigentlich übersetzt. Das heißt, sie haben eine Gerechtigkeit erkannt, die sozusagen eine bereits vorhandene Ordnung ist, die nicht von Menschen gemacht ist, die nicht beliebig ist. Ja, später hat man das dann vielleicht Naturrecht genannt. Aber das heißt, es ist etwas, was der Mensch erforschen kann, aber nicht selbst herstellen kann. Und Aristoteles hat das dann ein bisschen noch ausgeformt und hat gesagt, es gibt drei Grundverhältnisse, bei denen es um Gerechtigkeit geht. Drei Grundverhältnisse des Gemeinlebens, des Zusammenlebens der Menschen. Und das erste ist das Verhältnis des Einzelnen zum Einzelnen. Ja, wenn zwei Menschen sich begegnen, einander begegnen, dann muss es gerecht zugehen. Das heißt, beispielsweise, wenn man tauscht. Ja, ich kann jemanden über den Tisch ziehen und sagen, also ich rede ihm ein, dass weiß ich was, mein Kieselstein genauso viel wert ist wie sein Goldklumpen. Ja, das ist dann ein ungerechter Tausch. Ja, dann übe ich nicht die Tugend der Gerechtigkeit. Ja, oder noch mehr natürlich, wenn ich einen Vertrag abschließe, ja, oder mich einen Vertrag abgeschlossen habe, mich nicht daran halte. Ja. Man nennt es die ausgleichende, die kommunikative Gerechtigkeit. Der heilige Thomas von Aquin, der sich ja sehr auf Aristoteles bezieht in seiner Lehre, hat einen sehr schönen Ausdruck für diese ausgleichende, kommunikative Gerechtigkeit gefunden. Er nennt es Restitutio. Also Restitutio ist eigentlich etwas, das Zurückgeben. Restituieren heißt, dass jemand etwas zurückbekommt, was ihm vorher genommen worden ist. Er bezieht das auf alles, auch wenn man einen Vertrag schließt, zum Beispiel mit jemandem, das nennt Thomas von Aquin das Restitutio, weil der Gedanke, der dahinter steckt, folgender ist, dass es eigentlich im Zusammenleben der Menschen immer irgendwo Ungleichheiten gibt und der Gerechte schaut, diese Ungleichheiten richtig auszugleichen. Ja. Deswegen schließt man Verträge ab und deswegen macht man das. Der eine hat vielleicht mehr Geld, der andere hat was anderes. Wenn der sein Geld hergibt und dafür Nahrung bekommt, ist das ein gerechter Ausgleich. Ja. Also eigentlich ganz spannend, dass, wie Thomas das dann gesehen hat. In unserem Zusammenleben müssen Ungleichheiten eigentlich ständig ausgeglichen werden, damit die Gesellschaft gerecht ist. Dann gibt es die zweite Form, das zweite Grundverhältnis nach Aristoteles, wo das soziale Ganze dem Einzelnen gegenübertritt. Also weiß ich was, die Gemeinde, dem Einzelnen oder der Staat oder also überall dort, wo Gemeinschaften von Menschen sind und der Einzelne mit diesen Gemeinschaften umgehen muss. Hier spricht man von der zuteilenden, distributiven Gerechtigkeit. Das betrifft die Familie, die Schule, die Wirtschaft oder in der Armee oder der Staat oder so etwas. Ja. Und hier geht es auch darum, dass derjenige, der sozusagen die Macht hat zuzuteilen, Gerechtigkeit übt. Ja. Und da hat die Kirche immer schon betont, dass diese Gerechtigkeit dessen, der zuteilt, der die Macht hat, der jetzt Politiker ist beispielsweise, oder der Lehrer in der Schule oder der Vorgesetzte beim Militär oder was auch immer, dass man hier nicht Gerechtigkeit herstellen kann, indem man sozusagen strukturelle Zwangsmaßnahmen einführt, dass man einfach irgendwie alles nur so in fixe Formen gießt, dass Ungerechtigkeit nicht mehr passieren kann. Solche Systeme hat es in der Weltgeschichte gegeben, sind meistens furchtbar schief gegangen und am Ende sehr ungerecht gewesen, sehr unmenschlich, sondern dass hier Gerechtigkeit dann funktioniert, wenn der Einzelne eine gerechte Haltung hat. Das heißt, die Person des Einzelnen, auf die kommt es an, dass der gerecht handelt. Also es wird nie daran vorbeigehen können, dass der Einzelne sich um Gerechtigkeit bemüht. dass der Einzelne in der Verantwortung ist, weil er eben eine verantwortungsvolle Stellung hat. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Unsere Zeit geht ja wieder in die Richtung, dass man alles in irgendwelche strikten Abläufe eingießen will und glaubt, dann funktioniert alles besser und dem Einzelnen wird die Verantwortung aus der Hand genommen, aber dafür muss er alles dokumentieren zum Beispiel. Ja? Und am Ende wird es unmenschlich dadurch. Also dem Einzelnen die Verantwortung zu übergeben, in der Hoffnung, dass er gerecht handelt und ihm sozusagen auch diese moralische Tugend abzuverlangen, ist der bessere Weg und in Wirklichkeit der einzig mögliche, wenn es um das Zusammenspiel des sozialen Ganzen zum Einzelnen geht. Und das Dritte ist jetzt sozusagen die andere Richtung des Einzelnen zum sozialen Ganzen. Ja, wie gehe ich als Einzelner mit einem Staat um? Ja, mit einer größeren Gemeinschaft, deren Teil ich bin. Hier spricht man von der legalen Gerechtigkeit, also Lex ist das Gesetz. Ja. Ich halte mich an Gesetze, beispielsweise in einem Staat, das ist gerecht, ja, dass ich mich an diese Gesetze halte. Hier spielt das eine große Rolle, dass ich als Einzelner ein Interesse daran habe, dass das Gemeinwohl bewahrt wird. Also dass es mir nicht nur um meine ureigensten Interessen geht, sondern ich Interesse daran habe, dass die Gemeinschaft funktioniert. Das ist eine Forderung der Gerechtigkeit. Ja. Wenn ich meine Steuern zahle, ist das nicht ein Almosen, das ich dem Staat gebe, weil ich so lieb bin, sondern das ist eine Forderung der Gerechtigkeit. Ja, weil sonst der Staat nämlich nicht funktioniert und viele dann gar nichts hätten oder auch ich Leistungen in Anspruch nehme, zu denen ich nichts beigetragen habe, wenn ich über meine Straßen fahre oder Straßenbeleuchtung oder sonst etwas. Deswegen ist beispielsweise Steuern zahlen eine Forderung der Gerechtigkeit. Ja? Oder so Dinge wie Wehrdienst zu leisten. Ja? Oder auch eine gemeinnützige oder eine der Allgemeinheit zugutekommende Tätigkeit auszuüben. Ja? Als Politiker, als Verwaltungsbeamter oder sonst was. Das sind alles Dinge, wo ich sozusagen meine Kraft in den Dienst der Allgemeinheit stelle, das ist eine Form der Gerechtigkeit, die ich übe, als Einzelner gegenüber dem sozialen Ganzen. Es gibt aber dann allerdings auch, und das betrifft uns Christen vor allem, ja, also nämlich nicht, dass andere das nicht machen könnten, aber für uns ist es wirklich streng gefordert, etwas, was über das rein Gerechte hinausgeht. Wenn ich Wohltätigkeit übe, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Caritas, ja, dann geht das über die reine Gerechtigkeit hinaus. Ja. Ich könnte zum Beispiel durch die Straßen gehen und da sitzt ein Bettler und ich sage, wir leben in einem Sozialstaat, der hat genügend Möglichkeiten, sich irgendwo was zu verschaffen, ich gebe dem sicher nie irgendwann was. Ja. Als Christ wird man vielleicht doch in die Tasche greifen und dem was geben, damit er sich jetzt eine warme Suppe kaufen kann oder was auch immer. Das ist eine Tat der Wohltätigkeit, zu der ich vielleicht gar nicht verpflichtet bin, vor dem Gesetz schon gar nicht. Aber als Christ schon, man könnte sagen, das ist eigentlich schon, fällt in die Tugend der Liebe hinein. Also es geht über das rein Natürliche hinaus, das ist sozusagen schon eine göttliche Tugend. In der griechischen Philosophie hat das sozusagen das Nachdenken über die Gerechtigkeit auch eine weitere Entwicklung genommen, so dass Epikur, ein späterer Philosoph, dann die Gerechtigkeit vor allem gesehen hat, als eine Übereinkunft zum gegenseitigen Nutzen. Also anders als Platon und Aristoteles, die gesagt haben, das ist etwas, was dem Ganzen innewohnt, dem Kosmos, diese Gerechtigkeit. Etwas, was wir selbst entdecken, was wir nur sozusagen annehmen können, aber nicht selbst machen können, sagt Epikur. Nein, also Gerechtigkeit ist das, worauf wir uns verständigen. Wir machen als Gesellschaft einen Vertrag, wir machen Gesetze. Und wenn da alle dafür sind, dann ist das gerecht. Das ist etwas, was wir Österreicher, als gelernte Österreicher, gut kennen sollten, weil später hat man eigentlich genau diese Haltung als Rechtspositivismus beschrieben. Das heißt, so wie das in unserer Bundesverfassung steht, Österreich ist eine demokratische Republik, glaube ich, ihr Recht geht vom Volk aus. Ja. Da stellt es vielen die Haare auf. Papst Benedikt hat sogar das zum Thema gemacht bei seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag, den Hans Kelsen, den Verfasser unserer Bundesverfassung sogar eigens erwähnt, ja, weil das ja eigentlich für Christen undenkbar ist, dass wir selber das Recht machen können. Ja. Das ist die große Frage, ob zum Beispiel Gott in einer Verfassung vorkommen soll. Also das ist ja mehr als nur eine Frömmigkeit oder was, sondern ein grundsätzlicher Gedanke. Können wir selbst Recht machen oder ist es etwas, was wir entdecken müssen und annehmen müssen? Christentum sagt ganz klar, es gibt ein der Natur innewohnendes Recht, das Naturrecht. Das können Sie, ist nicht beliebig. Allerdings, und das ist jetzt eben ein wichtiger Gedanke und ein bisschen zur Verteidigung der österreichischen Bundesverfassung, nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation so, dass mehrere sehr unterschiedliche Leute begonnen haben, einen neuen Staat zu bilden. Und die mussten irgendwie gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen. Und die haben sich, und das war nicht unvernünftig, darauf geeinigt, wir reden nicht darüber, woher wir das wissen, warum wir das sagen. Wir einigen uns darauf, das, was wir beschließen, das gilt für alle als Recht. Und die Christlich-Sozialen haben das vielleicht aus ihrem Glauben bezogen, die Sozialisten aus ihrer marxistischen Grundeinstellung oder sonst was, aber wenn man sich geeinigt hat, gilt das dann. Ja. Also das ist eigentlich das, was Epikur beschrieben hat. Ja. Und muss nicht automatisch allem widersprechen, dass wir jetzt sagen, die österreichische Bundesverfassung ist vom Bösen, sondern es ist etwas sehr Pragmatisches, das ist eben so. Aber vom Grundsatz her müssen wir Christen wirklich festhalten, dass Gerechtigkeit nichts Beliebiges ist. Das können wir uns nicht aussuchen. Und durch Volksabstimmungen beispielsweise bestimmen, dass plötzlich etwas anderes gerecht ist. Ja, also wir machen jetzt eine Volksabstimmung mit 2/3 Mehrheit, wird beschlossen, morgen werden alle Ausländer erschossen oder sowas. Das geht nicht. Ja, das widerspricht einem Recht, das wir nicht selbst machen können. Ja. Wir waren eigentlich gerade erst bei Epikur, später dann Immanuel Kant, das ist ja sehr berühmt, der kategorische Imperativ, den kennen wir alle. Der hat gesagt, wann, wie soll ich handeln? Was ist das Richtige, ja, das Rechte? Und der kategorische Imperativ ist kurz formuliert, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also wenn ich heute über die Straße gehe und ich sehe einen, sagen wir, einen verletzten Mann dort liegen, ja, wäre es ein gutes Gesetz, dass man verpflichtet ist, einem Verletzten auf der Straße zu helfen, ja oder nein? Ja, eigentlich schon, da müsste man eigentlich die Leute schon so verpflichten. Deswegen muss ich es auch machen. Ja. Alles, was ich tue, sollte so sein, dass es allgemein gültig auch ein Gesetz sein kann. Das ist eigentlich ein sehr kluger Gedanke, aber ist in Wirklichkeit auch schon losgelöst von dem Größeren. Ja. Es kommt eigentlich nur aus dem rein menschlichen, aus der menschlichen Vernunft. Gut, das Naturrecht kann ich mit Hilfe der Vernunft erkennen, aber es löst sich sozusagen auch bewusst von einer Metaphysik, also von etwas, von einem Höheren, von dem ich glaube, dass das Recht ausgeht. Ja. Ich als Christ werde mich aber immer, jetzt, wenn man das fortführt, darum bemühen müssen, dass sozusagen die allgemeine Maxime, die Gesetze, nach denen wir leben, tatsächlich gerecht sind. Ja? Also nicht nur, dass ich jetzt sozusagen gerecht behandelt werde oder andere gerecht behandle, damit schon zufrieden bin. Es wird für mich immer als Christ auch eine Verpflichtung sein, dass die Gesellschaft als Ganze gerecht ist. Gerade dann, wenn wir in einer Demokratie leben. Ich staune nur immer, wenn so getan wird, als ob man über manche Gesetze kann man halt nicht reden, das ist halt so, ja, das darf auch gar nicht mehr diskutiert werden. Da kriegt man den Lebensschutz oder sonst etwas nicht. Ja, das ist halt so, dass das doch bitte nicht in Frage stellen, weil das ist ja ein Gesetz. Ja. Also gerade in einem rechtspositivistischen System, in dem wir leben, kann man schon sehr wohl darüber reden, ob das ein Gesetz ist, das man wieder ändern kann. Ja. Das ist unsere Verpflichtung als Christen, gerade in einer Demokratie sind wir beteiligt an der Gesetzgebung. Ja. Wenn ich lebe als ein Mensch in einem diktatorischen System, dann kann ich vielleicht für den allmächtigen Herrscher beten, dass er Weisheit bekommt, um gerechte Gesetze zu machen. So. Nur wir leben ja in einer Demokratie, wir wählen ja selber unsere Politiker, nicht, die dann die Gesetze machen und so weiter. Deswegen sind wir auch mit dafür verantwortlich. Also nur einfach zu sagen, dass sich damit abzufinden, wenn es beispielsweise ungerechte Gesetze gibt in einem Land, ja, geht für Christen nicht. Ja. Also das habe ich vorher schon gesagt, da könntest du Forderung der Gerechtigkeit dazugehören, dass ich mich selbst einbringe, beispielsweise in den politischen Prozess, ja, Verantwortung übernehme. Wobei andererseits, und das fasziniert mich immer wieder, Paulus auch einen Weg aufzeigt, der eigentlich überrascht, der Apostel Paulus. Ich weiß nicht, ob alle den Brief an Philemon kennen, der ein spannendes Thema beinhaltet, ein ganz kurzer Brief, wo Onesimus, ein entlaufener Sklave, zu Paulus gekommen ist, der wieder gerade im Gefängnis gesessen ist. Und der ist seinem Herrn, eben dem Philemon, entlaufen. Das war natürlich in der römischen Rechtsordnung etwas Katastrophales. Also entlaufene Sklaven wurden gekreuzigt. Ja. Selbst wenn das auch allein schon als Abschreckung, das war das Normale. Und jetzt kommt er eben zum Paulus und wird von Paulus bekehrt. Der ist bei ihm im Gefängnis, der Paulus hat ihn getauft, ist Christ geworden. Und hat natürlich jetzt Angst, was soll ich jetzt machen? Ja, wenn ich zum Onesimus, zum Philemon, der auch schon ein Christ war, zurückgehe, was passiert dann? Und der Paulus schickt ihn zurück mit diesem Brief, der bis heute erhalten ist. Und da steht eigentlich kurz gefasst drinnen, ich schickte den Onesimus zurück, aber nicht mehr als deinen Sklaven, sondern als deinen Bruder. Und das ist ganz spannend, weil Paulus hätte ja lange Abhandlungen schreiben können, das hätte er nämlich sicher gekonnt auch intellektuell, warum Sklaverei dem Christentum widerspricht, ja, warum das dem Recht widerspricht und so weiter. Das tut aber nicht, sondern er schreibt, ihr seid beide Christen. Unter euch ist sowieso eine völlig andere Ordnung. Ihr müsst sowieso anders miteinander umgehen. Wenn sich jetzt einer nur aufs Recht beruft, auf das heidnische Recht, ja, funktioniert eh nicht. Ihr seid Brüder, nicht mehr zurück. Und das war natürlich auch eine tolle Lösung, weil wenn der jetzt zurückkommt als entlaufener Sklave und als Bruder aufgenommen werden muss, geht es sowieso noch besser, als es ihm vorher Sklaven gegangen ist. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch für uns heute als Christen ein gangbarer Weg ist, die Gesellschaft auch dadurch zu prägen, dass wir eigentlich das christliche Miteinander so sehr leben, dass es genau das auch unsere Gesellschaft prägt. Ja, wir ziehen uns mit unserem christlichen Leben so in die Privatsphäre zurück, dass das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen, eigentlich gar nicht mehr vorkommt in unserer Gesellschaft. Ja, das ist so eine Randerscheinung, das macht es bitte im Verborgenen, ja, und so, belästigt uns nicht damit. Wir dürfen ruhig eine Gesellschaft auch christlich prägen. Ja, das war lange Zeit üblich. Lassen wir uns das nicht wegnehmen. Das Recht haben wir. Ja, das ist nichts Unanständiges. Ja, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft christlich ist. Lange Zeit war es so, wo Christentum und Gesellschaft, zum Beispiel im Abendland, sozusagen mehr oder minder eins waren. Wobei die Kirche, das wäre jetzt ein eigenes Thema, sich immer sehr darum bemüht hat, nicht eins zu werden mit dem Staat. Ja. Ganz interessant, das können wir ein andermal einmal genauer anschauen, dass die Kirche sich immer als Kirche verstanden hat und niemals als Teil des Staates, wie das manchen anderen Konfessionen da passiert ist, wie der anglikanischen Kirche oder den evangelischen Landeskirchen oder sonst was, also der schwedischen Landeskirche. Das war dann plötzlich eins. Sondern, dass man das getrennt hat, auch wenn man versucht hat, die Gesellschaft zu prägen. Und im Zuge dessen hat es natürlich Entwicklungen gegeben, wo man sich wieder um Gerechtigkeit bemüht hat, ohne jetzt in erster Linie auf das Christentum zu replizieren. Und das waren vor allem in der amerikanischen und französischen Revolution. Das war der große Aufbruch sozusagen der Menschenrechte, die Erklärung der Menschenrechte, die dann in die amerikanische Verfassung eingeflossen ist, oder auch in der französischen Revolution. Wobei es wirklich erstaunlich ist, was da damals passiert ist. Es ist ja begeistert zu lesen, jeder Mensch ist frei geboren und gleich an Würde und weiß ich was, schreiben die Gründerväter der Vereinigten Staaten und sind also große Persönlichkeiten und sind sehr stolz auf das, was sie gemacht haben, und dann fahren sie alle zurück auf ihre Sklavenfarmen, ohne irgendwas dabei zu finden. Das ist ganz interessant, ja, wie man sich sozusagen selbst auch irgendwie in die Tasche lügen kann. Nämlich das, was sie geschrieben haben, ist ja richtig. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, wenn man es sozusagen vom religiösen Trend, das ist ja auch so eine Grundidee der amerikanischen Staates, Trennung von Religion und Staat und von Kirche und Staat, in der Französischen Revolution sowieso dann die Unterdrückung aller Religion, die Vernunft sozusagen, die Göttin der Vernunft als Ersatz für alles Christliche. Aber was dabei herauskommt, die Französische Revolution ist ja eigentlich auch, hat ja auch in einem Blutbad geendet, mehr oder minder, und in der Unterdrückung der freien Meinung und so weiter. Also selbst die eigenen Grundsätze sind dann sehr bald unter die Räder gekommen. Ich glaube, dass das damit auf zusammenhängt, dass wenn man es trennt von dem, wovon Gerechtigkeit letztendlich abhängt, und das ist Gott, weil von ihm alles kommt, nicht nur die Schöpfung, sondern eben auch die Gerechtigkeit, weil er der Gerechte ist. Das wollte man nicht, ja, aber wenn man sich trennt davon, dann wird es teilweise in sein Gegenteil umgekehrt. Und das erleben wir heute auch wieder. Also mir läuft es immer kalt über den Rücken, wenn über Menschenrechte gesprochen wird, und nicht nur von dummen Leuten oder irgendwo in irgendwelchen Wirtshäusern, sondern bei der UNO oder sonst was, und dann wirklich diskutiert wird, wie jetzt wieder beim Frauenvolksbegehren, dass es ein Recht auf Abtreibung geben muss. Ja? Also da kann man jetzt, eh klar, dass man gegen Abtreibung ist, aber ich verstehe nicht, wie man so argumentieren kann, ein Recht darauf, einen anderen Menschen zu töten. Ja? Als Menschenrecht, ja? Und da gibt es ja andere Beispiele dann auch noch. Wie kann das sein? Ja? Dass man plötzlich mit denselben Rechten einmal das eine behauptet und dann eigentlich das Gegenteil behaupten will. Ja? Also meine Theorie ist eben, die Gerechtigkeit verliert ihren Inhalt, wenn sie von ihrer Quelle getrennt wird. Ja? Wie soll aber Recht und Gesetz entstehen? Wie sollten wir das machen? Ich habe schon ein bisschen gesagt, wir als Christen sollten sicher uns bemühen, darauf Einfluss zu nehmen. Ja? Es war nie Ziel der Kirche, wie es beispielsweise im Islam ist, dass religiöses Leben und gesellschaftliches Leben eins sein müssen. Ja? Die Kirche wollte nie, dass, auch wenn es da Ausnahmen gegeben hat, wie in Salzburg oder so, aber wollte nie, dass die geistliche Autorität und die weltliche Autorität eins ist. Da hat man immer peinlich drauf geschaut, dass da nichts ist. Auch bei Bischöfe, die als Fürsten regiert haben, haben das immer sehr genau getrennt. Ja? Was sie als Fürsten machen und was sie als Bischöfe machen. Ja? Das war natürlich auch ein bisschen natürlich nicht ganz ehrlich, aber vom Prinzip her war das der Kirche immer klar. Ja? Also das soll nicht unser Ziel sein, dass wir sozusagen jetzt als Kirche die Welt regieren. Die Kirche wird immer Kirche sein und das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, ausgerichtet sein. Aber in der Gesellschaft sich einzubringen, das muss passieren. Ja? Wie die Gesetze entstehen und so weiter, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen äußert sich die Kirche auch zu rein weltlichen Dingen, die die Gerechtigkeit betreffen. Und da spielt natürlich eine wesentliche Rolle das, was man die katholische Soziallehre nennt. Die wurde vor allem entwickelt Ende des 19. Jahrhunderts vom Papst Leo dem 13. oder natürlich waren auch Theologen und Philosophen daran beteiligt, aber er hat eine Enzyklika geschrieben, Rerum Novarum, wo es vor allem um die brennende Frage gegangen ist, die Arbeiter betroffen hat, die also teilweise wirklich im Elend gelebt haben und wo man durch die Industrialisierung plötzlich eine neue Bevölkerungsschicht gekommen ist, die also teilweise auch entwurzelt waren, übervorteilt worden sind, die ausgenutzt worden sind und so weiter, wir kennen das alle. Und das war eine Frage, wo alle gemerkt haben, da gehört jetzt eine Lösung her. Damals ist der Kommunismus entstanden, Sozialismus. Damals sind also verschiedene Ideologien entstanden, die sozusagen diese Frage lösen wollten. Und so hat die Kirche zeitgleich, muss man sagen, sich auch darum bemüht, wie schaut eine richtig gute, also eine gerechte soziale Ordnung aus. Hat aber immer betont, das ist nicht etwas, was man sozusagen als Christ jetzt aus dem Evangelium schöpft, sondern es ist Naturrecht. Was die Kirche dazu behauptet, ist, dass immer im Licht des Evangeliums, aber mit Hilfe der Vernunft erkennt, was für alle Menschen gilt. Das, was die Kirche da verkündet, diese katholische Soziallehre, ist eine allgemeingültige Lehre. Es ist ganz spannend, dass beispielsweise in Japan, wo es eigentlich nicht so eine religiöse Tradition, also eine Tradition des religiösen Lebens gibt wie in Europa, sondern das war immer so ein bisschen, man hat halt ein paar Shinto-Tempeln gehabt, die man besucht hat und so, aber das war jetzt nicht unbedingt ein religiös geprägtes Land. Dass heute Japaner ganz gierig sind auf diese katholische Soziallehre und dann mit forschen, ja, auch was katholische Theologen darüber schreiben, weil sie merken, wir brauchen das für unsere Gesellschaft. Ja, und auch sehen, das ist Naturrecht, das ist nicht, die muss nicht Christ sein, um das anzunehmen. Und die katholische Soziallehre, über die könnte man natürlich jetzt auch sehr lange reden, aber die kann man ganz kurz zusammenfassen mit wenigen Grundprinzipien. Die beruht auf Solidarität, Subsidiarität, Personalität und das Gemeinwohl. Was heißt das? Solidarität bedeutet, dass man, um es einfach auszudrücken, aufeinander schaut. Ja? In einer Gesellschaft kann es nicht sein, dass man unabhängig voneinander nebeneinander herlebt. Ja? Wenn ich auf der Straße gehe und da ist jemand in Not, weil er hingefallen ist, verletzt ist, muss eine gerechte Gesellschaft sich um den kümmern. Ich kann nicht sagen, mir geht es ja eh gut, das ist die Hauptsache. Ich habe keine Verantwortung für den Menschen neben mir. Ja, das ist jetzt sozusagen ein sehr unmittelbares Beispiel. Jemand, der in Not ist. Aber das gilt natürlich auch für ein ganzes Gesellschaftssystem. Ja, In Österreich ist das sehr, sehr ausgeprägt und wir profitieren alle davon, weil wir einen Sozialstaat haben, der also unglaublich solidarisch ist. Ja. In Österreich ist es völlig unmöglich zu verhungern oder zu erfrieren, wenn ich es nicht darauf anlege oder psychisch nicht in der Lage bin. Ja. Jeder hätte die Möglichkeit, wo Essen zu bekommen, Kleidung zu bekommen, wo einen Schlafplatz zu bekommen, auch wenn es Leute gibt, die auf der Straße leben, aber das sind nicht deswegen, weil man sie nicht aufnehmen würde. Die können oft nicht mehr mit anderen beisammen sein oder sonst etwas. Auch um die muss man sich kümmern dann. Ja. Aber wir haben ein System, wo die Gesellschaft ihre Verantwortung wahrnimmt, auch für die, die vielleicht aus eigener Leistung nicht schaffen würden, sich zu ernähren, ja, oder für sich zu sorgen oder sich medizinisch versorgen zu lassen. Und wie gesagt, das ist etwas, was geboten ist als Forderung der Gerechtigkeit, aber auch ganz praktisch eine positive Auswirkung für jeden hat, dass ich in Wien in der Nacht zu Fuß durchgehen kann, ohne erschossen zu werden, was ja nicht überall so ist, ist eine Folge davon, dass jeder versorgt ist. Es gibt niemanden, der jemanden ausrauben muss, um zu Geld zu kommen. Ja, auch wenn sowas jetzt vorkommen könnte natürlich. Aber in anderen Ländern ist die Verbrechensrate viel höher, weil die Not größer ist. Also wenn wir, denen es uns gut geht, für die sorgen, denen es nicht gut geht, ist das auch etwas, was uns selbst auch zugutekommt. Ja. Aber selbst wenn es nicht so wäre, müsste man solidarisch sein. Das meint Solidarität. Das betrifft natürlich die Gesellschaft in einem Staat. Das können aber auch natürlich jetzt international treffen, dass wir als reiches Land eine Verantwortung haben für Länder, die nicht reich sind, die in Not sind, ja, und so weiter. Das, oder ganz klein, dass ich in meinem Haus eine Verantwortung habe für meine Nachbarn. Ja, sagt, na, da kommt das Sozialamt, ich kann auch schauen, ob es dem gut geht. Das ist einfach eine Forderung der Gerechtigkeit, ja, solidarisch miteinander zu handeln. Subsidiarität, ein ganz wesentlicher Aspekt, der meiner Meinung nach im Moment gerade dabei ist, unter die Räder zu kommen, vor allem in der Europäischen Union. Subsidiarität bedeutet, dass alles dort entschieden und geleistet werden soll, wo es geleistet werden kann, auf der möglichst niedrigsten Ebene. Also, es muss nicht in Brüssel entschieden werden, wie die Straßenbeleuchtung im Pressbaum funktioniert. Das kann die Gemeinde besser machen. Weil die sind vor Ort, die wissen, welche Leuchtmittel da hineingehören, die sollen die Verantwortung dafür haben und so weiter, weil es einfach so besser funktioniert. Ja. Je zentralistischer ein System ist, ja, je mehr Entscheidungen sozusagen an einem Punkt zusammengezogen werden, desto unmenschlicher wird es meistens auch. Ja. Und das ist eine Grundforderung der katholischen Soziallehre aus dem Naturrecht, ja, die man bewahren sollte, um die man sich bemühen sollte. In Österreich sind wir auch gar nicht so schlecht unterwegs. Es wird immer so geschimpft auf den Föderalismus. Warum brauchen wir neuen Bundesländer? Wir sind eh so ein kleines Land. Das macht es menschlicher in Wirklichkeit. Ja, das hat sehr viel für sich. Ja. Sollten wir durchaus, auch wenn es Dinge gibt, die man immer reformieren kann, aber das Prinzip ist nicht falsch. Ja. Geht aber hinunter bis auch in die kleinste Zelle der Gesellschaft. Es ist mit Sicherheit falsch, wenn beispielsweise der Staat sich Dinge anmaßt, die in die Familie hineingehören. Kinder sollen von ihren Eltern erzogen werden. Ja. Es ist ganz spannend, dass gerade diktatorische Systeme das nicht wollen. Ja. Die wollen, dass die Kinder möglichst rasch in die Fänge des Staates geraten, damit sie dort indoktriniert werden können. Ja. Wir müssen ein bisschen aufbauen, dass das nicht in unserer Gesellschaft auch immer mehr in diese Richtung geht. Nein, die Kinder gehören in die Familie, weil das ist die richtige Ebene, wo das stattfinden soll. Unterstützt und sicher auch in gewisser Weise ein bisschen beaufsichtigt vom Staat, wenn Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, nicht so genug zu essen geben oder sie schlagen oder sonst was, dann hat der Staat wieder die Berechtigung oder die Pflicht auch einzugreifen. Ja? Aber nicht von vornherein. Subsidiarität heißt immer auf der möglichst niedrigen Ebene, das ist nicht wertend, sondern sozusagen von der Größe, soll das erledigt werden und geleistet werden, was dort geleistet werden kann. Ja? Die Personalität ist eines dieser Grundbegriffe und das heißt, dass die Person, also der Einzelne, immer sozusagen auch der ist, der auch Entscheidungen treffen können soll. Ja. Auch das etwas, was man beobachten kann in diktatorischen Systemen, es geht immer Richtung Kollektivismus, ja, in alle Richtungen. Also das sieht man in Nordkorea heute, dass möglich, dass nur die Masse irgendwo auftritt. Man muss sich nur eine Militärparade in Nordkorea anschauen, wie die abläuft, ja, Also möglichst den Einzelnen nicht erkennen. Die müssen sich alle völlig identisch bewegen und so weiter. Und dann ist die Führung zufrieden. Ja, die Menschen wahrscheinlich nicht. Ja, das haben die Nazis so gemacht, das haben die Kommunisten überall gemacht und so weiter. Das heißt nicht, dass man sich ausklinken soll aus der Gemeinschaft. Jeder Einzelne hat eine Verantwortung für das Gemeinwohl. Aber der Einzelne muss Entscheidungen treffen dürfen. Ja, dem darf die Gemeinschaft nicht all sein Leben abnehmen. Ganz eine wichtige Forderung katholischer Soziallehre, die aber ein Menschenrecht ist. Also nicht etwas, noch einmal, die Christen bilden sich das ein, die wollen halt so leben, sondern das ist etwas Allgemeingültiges. Ja. Und das Gemeinwohl, das eigentlich als Viertes dazukommt, eigentlich klassisch sind nur die ersten drei, aber das eben auch ausgehend von dem, was ich vorher schon gesagt habe, von den antiken Philosophen ausgehend, dass der Einzelne selbstverständlich auch eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft hat. Ja. Auch wenn Personalität ein wichtiger Grundsatz ist, darf der Einzelne nicht sagen, mich gehen die anderen nichts an. Ich gibt es ja auch solche Bewegungen, ich ziehe mich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück, ich zahle keine Steuer mehr oder sonst was, ja, brauche eh nichts von euch. Ja. Der Einzelne hat eine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft, weil ein Mensch kann ohne Gemeinschaft wirklich gar nicht leben. Ja. Das geht nicht. Selbst wenn ich im Wald lebe und mir meine eigenen Kartoffeln anbaue oder sonst etwas, dann schützt mich doch die Polizei, dass nicht irgendjemand kommt und mich ausraubt, zum Beispiel, oder wie auch immer. Ja. Der Einzelne kann in Wirklichkeit nicht ganz ohne Gemeinschaft, auch wenn ich Einzelner bin. Ja. Der Mensch ist ein Zoon Politikon, nennen das die Griechen, also ein gemeinschaftliches Wesen. Aber das war jetzt ein sehr rascher Schnelldurchlauf durch das, was sozusagen über die Gerechtigkeit zu sagen wäre. Und damit das Ganze ein bisschen Fleisch bekommt, finde ich es immer ganz spannend, wenn man sich ein paar Heilige anschaut, die das gelebt haben. Aber auch die möchte ich nur sehr kurz darstellen. Ein großes Bild für die Gerechtigkeit, sprichwörtlich schon, ist König Salomon aus dem Alten Testament. Wir kennen das Urteil, nicht? Die zwei Mütter, die nur ein Kind bringen, weil eine ihr Kind im Schlaf erdrückt hat und dann behauptet, das andere gehört ihr. Und Salomon sagt, das Kind soll geteilt werden. Und die wahre Mutter sagt, dann soll es lieber die andere bekommen. Ja. Also das ist das Sinnbild eines gerechten Richters, ja, dem es darum geht, dass diejenige mit sehr viel Schlauheit auch das bekommt, was sie zusteht, nämlich dass die wahre Mutter ihr Kind behalten darf. Sehr interessant, ich glaube, der Bert Brecht hat später geschrieben, der kaukasische Kreidekreis ist das, glaube ich, dasselbe Geschichte, die dann genau umgekehrt ausgeht, ja, wo die wahre Mutter da geht es dann darum, dass beide Eltern jeweils einem Arm ziehen sollen, bis es die wahre Mutter aus dem Kreis gezogen hat und die wahre Mutter lässt nicht los, worauf dann die nicht leibliche Mutter das Kind bekommt. Also es geht immer darum, klar zu machen, die Christen haben ja doch Unrecht. Bei Brecht war ja Kommunist, ja. Also um klar zu machen, das ist also, hört nicht auf diese Christen. Das ist ganz interessant, dass sich immer wieder abarbeiten an diesen biblischen Geschichten. Dann ist natürlich ein großes Sinnbild und interessanterweise eben verliert er seine Faszination nicht, der heilige Martin, der nicht umsonst der erste Nicht-Märtyrer ist, der heilig, als Heiliger verehrt worden ist. Heiligsprechung gibt es jetzt seit der Jahrtausendwende ungefähr. Aber der heilige Martin wurde als erster, abgesehen von der Mutter Gottes oder dem Apostel Johannes, als erster verehrt, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Und das war, mein Ethikprofessor hat das immer als Beispiel genannt. Warum ist das ein Beispiel christlicher Ethik oder überhaupt ethischen Handelns? Weil er nur seinen halben Mantel hergibt. Warum ist das so wichtig? Das ist ja nicht irgendwie ein, so wie wir das danach spielen, irgendwo im geschützten Raum gewesen, sondern der hat ja nicht einen Mantel gehabt, um schöner zu sein, weil er sonst erfroren wäre ohne Mantel. Ja. Und der Bettler wäre erfroren, wenn er keinen Mantel gehabt hätte. Und es ist also klassisch, dass er ihm seinen Mantel teilt, damit der Bettler etwas zum Anziehen hat, aber er selbst eben auch nicht erfriert. Und das ist eben auch ein Sinnbild dafür, was Gerechtigkeit bedeutet. Gerechtigkeit heißt nicht, dass ich selbst zugrunde gehen muss, wenn ich mich um andere kümmere, sondern dass ich auch, wenn ich teile zum Beispiel, darauf achten darf und vielleicht auch die Verpflichtung habe, darauf zu achten, dass mir selbst genügend bleibt. Anderes Beispiel, das lernt man bei jedem Erste-Hilfe-Kurs, wenn ich irgendwo hinkomme und jemanden retten will, ist es eigentlich nach der allgemeinen Regel verboten, mich selbst dabei in Gefahr zu bringen. Und zwar nicht nur, dass man sagt, musst du nicht, sondern weil ich sonst überhaupt nichts mehr zu Nutze bin. Ja. wenn da jemand am Abhang hängt und ich kletter voller Begeisterung nach und hänge dann mit ihm nach, haben die nächsten Retter doppelt so viel zu tun. Das ist nämlich ein ganz praktisches Gedanke. Ja. Und das kann man jetzt übersetzen auf viele, viele andere Situationen, wo ich als jemand, der die Gerechtigkeit üben will, nicht nur das Recht, sondern vielleicht auch die Verpflichtung habe, zu schauen, dass ich selbst dabei nicht unter die Räder komme. Ja. Das nächste ist ein Herrscher und wieder einer der Ersten. König Ludwig IX. Von Frankreich ist das Paradebeispiel, der hat im 13. Jahrhundert gelebt, Paradebeispiel des guten christlichen Königs. Der war also wirklich sehr fromm und hat auch wirklich versucht, fromme Gesetze zu machen, hat etwas verboten, was es im 20. Jahrhundert in Österreich noch gegeben hat, auch wenn es offiziell verboten war, zum Beispiel das Duell zwischen Edelleuten, die das als Gottesurteil angesehen haben. Ja. Es war dann von der Kirche immer schon mit Exkommunikation bedroht, aber ein Großonkel von mir hat sich noch duelliert, ist ins Gefängnis gekommen dafür. Aber, und das nur nebenbei, er war ein gerechter Herrscher und er war auch einer der ersten Heiligen, nämlich ein Heiliger, der erste Laie, der heilig gesprochen worden ist. Weil bisher waren immer Mönche und Dings und dass ein König, der auch heilig sein kann, war ein bisschen neu. Ja. Und hat aber eben auch für eine Gesellschaft wesentliche Dinge gemacht. Also das, was er gemacht hat, was so selbstverständlich uns heute scheint, zeigt eben, was gerechte Gesellschaftsordnung auch ausmacht. Er hat die Sorbonne gegründet, die erste große Universität, bis heute bedeutend, aber die ganze Zeit da schon, damals schon, dass nämlich Bildung Teil der Gerechtigkeit ist. Etwas, wofür das die Gemeinschaft zu sorgen hat, damit sie zugänglich wird. Also das war natürlich noch rudimentär damals, aber wenn wir heute zum Beispiel in einer Gesellschaft leben, wo eigentlich jeder die Gelegenheit hat, höhere Bildung zu erwerben, ja, ist das eine Forderung der Gerechtigkeit. Das ist kein Luxus für eine Gesellschaft. Ja. Also jemand, der 1300 gelebt hat, das schon verfolgt, dieses Ziel. Ja. Thomas von Aquino und so weiter war bei ihm oft zu Gast, also er war wirklich mit den Größen der damaligen Zeit zusammen. Es gibt Erzählungen, dass die Könige damals zu ihm gekommen sind, um ihren Streit zu schlichten. Also er muss einen recht guten Ruf gehabt haben. Wer schon mal in Paris war, er hat sich eine Chapelle bauen lassen, oder die Notre Dame ist zu seiner Zeit entstanden und so weiter. Und er hat auch an einem Kreuzzug teilgenommen, allerdings hat er eben von dort zurückgebracht, erworben von Konstantinopel, die Dornenkrone Christi, dafür wird seine Chapelle gebaut, aber er wollte